Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Zwei Wochen sind vorbei und wir sind wieder da. Grüß dich, Andreas.
Hallo, Tim.
Und wir sind nicht alleine, wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, den Heiko. Grüß dich, Heiko.
Hi, grüßt euch.
Ja, jetzt fragt ihr euch, Tim, Andreas kennen wir, aber wer ist denn Heiko? Heiko, wer bist du? Stell dich nochmal so ganz kurz vor, bevor wir anfangen zu quatschen.
Ja, ich bin Heiko, bin 50 Jahre alt, bin hauptberuflich tatsächlich bei der Bundeswehr, dort im SAR-Dienst tätig und ja, nebenberuflich bin ich bei der Johanniter Luftrettung und das bereits schon seit 2018. Ja, noch ledig tatsächlich.
Ja, noch Werbung, kein Problem.
Ja, aber in Kürze tatsächlich auch verheiratet und Nachwuchs ist auch schon da. Also es ist grundlegend alles geregelt.
Okay. Heiko, was machst du denn bei uns bei der Johanniter Luftrettung?
Ja, ich bin eingesetzt als HEMS-TC. Mhm. Das heißt, ich bin der Support quasi zum einen für euch als Piloten und zugleich dann aber auch den Support für den Notarzt, ausgebildeter Notfallsanitäter und das auch schon bereits seit 2015. Ja, das mache ich so ein bisschen.
Also du bist der, der eigentlich immer arbeitet, ne? Wenn wir fliegen, hilfst du uns. Wenn wir vor Ort sind und der Arzt arbeitet und wir haben Ruhe, dann musst du dem Arzt helfen. Also du bist der, der ständig was zu tun hat im Hubschrauber und am Hubschrauber.
Ja, schön, dass ihr das erkannt habt. Das ist tatsächlich so.
Ja, guck mal, ich bin noch nicht lange dabei bei den Johanniter in der Luftrettung und ich hab's schon erkannt.
Ja, Heiko ist also der ist tatsächlich so. Ja, genau, der Reiseleiter, ja. Nee, ist also tatsächlich so, dass wir als HEMS-TC dadurch, dass wir in zwei Funktionen quasi im Hubschrauber ja fungieren müssen, ist es tatsächlich so, wenn wir an der Einsatzstelle gelandet sind, ist dann meistens noch so, dass wir die Maschine noch absichern und sobald der Rotor steht, wir dem Notarzt dann zur Hand gehen. Wenn der Pilot dann Pause hat quasi, sind wir dann am Patienten. So, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, letztendlich ist, dass wir eigentlich nur Pause haben, wenn wir dann an der Wache sind. Und selbst da gibt's immer wieder was zu tun.
Irgendeiner muss ja den Kuchen schneiden und verteilen.
Ja, genau. Ja. Aber Heiko, das ist, du machst das ja beim SAR, bei der Bundeswehr und bei uns. Das heißt, du hast da eigentlich eine Menge Spaß dran. Oder wie kam es, dass du bei beiden bist? Du bist ja jetzt, wie Tim seit neuestem auch, eigentlich im Staatsdienst, aber jetzt dann auch bei uns.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja seit 2001 im Rettungsdienst tätig. Davor, wie gesagt, seit 1995 schon bei der Bundeswehr und habe da quasi, ich nenne es jetzt mal den Sanitätsdienst, Rettungsdienst eigentlich so kennengelernt und habe dann irgendwann so festgestellt, dass es tatsächlich so mein Steckenpferd ist. Also das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Unter anderem spiele ich auch gerne Fußball, ja, aber der Rettungsdienst ist schon mein Hobby und habe mich da auch regelmäßig eigentlich weiter und fortgebildet und bin seit 2000 im Rettungsdienst schon tätig.
Ich muss mal kurz eine Lanze brechen. Ich habe mir nämlich letztens überlegt, wir reden immer mit so vielen Abkürzungen, gehen davon aus, dass alle Leute wissen, wovon wir reden. Wir haben jetzt eben von HEMS-TC geredet, wir haben jetzt SAR reingeworfen. Wollt ihr mal eben kurz erklären, für was das steht?
Ja, Andreas, das kannst du doch ganz toll erklären, ne? Was der HEMS-TC so alles kann. Oder der Begriff zumindest.
Also SAR heißt Such Andreas richtig, ne? Nein, Search and Rescue heißt das natürlich. Das ist praktisch, man sagt immer, wenn nach euch kommt keiner, ne? Nach Search and Rescue kommt keiner. Ihr kommt ja eigentlich dann, wenn wir nicht mehr können und dann kommt erst ihr. Und dann ist sozusagen, seid ihr das allerletzte, was irgendwo noch helfen kann. Naja, und der Technical Crewmember, der ist, wie wir ja auch eben schon drüber gesprochen hatten, eigentlich der wirklich, das muss man ehrlich sagen, am meisten zu tun hat, weil er unterstützt den Piloten im Flug. Dafür bekommt ihr auch so eine Extra-Ausbildung im Cockpit, sei es Frequenzen eindrehen, Karte lesen, auf Verkehr achten, hier einen Schalter umlegen, das Fahrwerk rausmachen, Checklisten vorlegen, was auch immer alles gibt. Und spätestens, wenn wir dann gelandet sind und ihr den Hubschrauber für uns erstmal abgesichert habt, bis der Rotor steht und ich das dann übernehmen kann, dann dürft ihr dann zum Arzt rennen und den dann auch noch unterstützen, der dann zu euch sagt, mach mal hier oder wir haben das oder keine Ahnung oder ihr teilt euch zwei Patienten. Und dann geht's schon weiter mit der Organisation. Wie geht's weiter? Ja, wo fliegen wir hin? In welche Klinik? Hat die einen Platz frei? Nein, die haben auch keinen Platz frei. Wo können wir denn überhaupt hin? Ne? Und so weiter. Also du bist echt derjenige, der immer, und das ist am Nürnburgring, ist es ja echt ein bisschen brutaler, weil die Taktung ja extrem viel höher ist jetzt als bei Mittelhessen oder auch in Gießen, richtig viel zu tun hat. Das muss man echt sagen.
Ja, man muss halt schon so ein bisschen ja den Unterschied machen, dass du als HEMS TC eigentlich mehr oder weniger der Organisator bist. Du bist nicht zu 100% am Patienten. Du bist eher so, ich sage jetzt mal, die helfende Hand im Sinne von der Transportorganisation, Absprachen, wo kann man hin, welches Krankenhaus ist das richtige Krankenhaus. Da spricht man kurz mit dem Arzt drüber, dann musst du, je nachdem, in welchem Bundesland du entsprechend gerade bist, verschiedene Optionen auch ziehen, ob du direkt mit der Klinik telefonieren musst oder ob du über eine Leitstelle telefonieren musst. Das ist schon die Hauptaufgabe. Natürlich, wenn jetzt, ich sag mal, spezielle Fälle direkt vor Ort sind, dann gehst du schon mit mehr an den Patienten dran. Aber in der Regel haben wir ja auch den bodengebundenen Rettungsdienst vor Ort, so dass wir eigentlich den Notarzt da, ich sag jetzt mal, in gute Hände wissen. Ja, die Kollegen, die bodengebundene Rettung fahren, die kennen ihren Job, die wissen das auch. Und von daher ist eigentlich die Hauptaufgabe in den meisten Fällen tatsächlich die Organisation des Transportes beziehungsweise ja, der Zielklinik. Ja. Mhm. Natürlich gibt es spezielle Fälle, klar, keine Frage. Ne? Dann gehen ein paar Sachen halt dann etwas schwieriger, aber ja, das funktioniert schon.
Es ist ja nun mal auch nicht immer so ganz einfach, sowas zu organisieren, weil das ist ja, meistens geht's ja schon mal los auf dem Weg zum Patienten, machst du dir ja schon Gedanken, wenn wir im Hubschrauber noch sitzen, wo können wir den überhaupt hinbringen, ne? Also es ist ja nicht so ein Telefonat, dann bringen wir den jetzt hin, sondern gibt ja durchaus Tage oder auch Patienten, wo das ein bisschen schwieriger ist, weil der eine Spezialklinik braucht. Oder kommen wir da denn hin, haben wir noch genügend Sprit dabei, irgendwie, weil wir irgendwie schon drei Einsätze geflogen haben, ne?
Wenn wir jetzt mal klassisch, nehmen wir mal den Christoph Mittelhessen, der ja überwiegend tatsächlich Sekundärverlegungen fliegt. Das heißt also, wir reden ja da meistens von Intensivverlegung und da ist natürlich die Koordinierung, die ganzen Absprachen schon enorm. Also in der Regel ist es ja so, dass der Arzt ein Arzt-Arzt-Gespräch führt, indem er alles über den Patienten soweit schon mal ja die ganzen Infos da bekommt. Und wir als HEMS TC müssen dann schon anfangen, auch entsprechend, was für ein Krankenhaus ist es? Hat das Krankenhaus einen Bodenlandeplatz? Hat es eventuell einen Dachlandeplatz? Können wir vielleicht gar nicht an der Klinik landen? Müssen wir eventuell einen Zwischentransport organisieren? Das heißt, ich muss dann mit der Leitstelle von dem abgebenden Haus entsprechend auch telefonieren, muss gegebenenfalls noch einen Bodentransport organisieren, muss den mitteilen, wenn wir irgendwo landen, wann wir da entsprechend landen oder beziehungsweise wann wir beabsichtigen zu landen. Und ebenso ist es natürlich dann auch im aufnehmenden Haus. Auch da muss man dann gucken, gibt's überhaupt eine Landemöglichkeit? Ja, nein. Und dann gegebenenfalls auch wieder einen Zwischentransport zu organisieren. In der Klinik selbst ist das in der Regel dann tatsächlich ein bisschen, ja, je nachdem, was du für einen Patienten hast, ein bisschen aufwendiger. Da arbeitest du dann aber tatsächlich eng mit dem Notarzt zusammen bei der Übernahme des Patienten, entsprechend die Perfusoren das zu übernehmen, die Überwachung, also der Vitalparameter, das Monitoring zu abzubauen, neu anzuschließen. Und solche Dinge sind dann schon relativ aufwendig. Ich meine, Andreas kennt es ja schon ein bisschen. Da geht mal so eine Stunde, ist teilweise dann nichts, ne? Wenn wir gerade von den Sekundärpatienten sprechen. Das ist ja halt die Zeit, Kinder, wo ihr euch dann entspannen könnt.
Ja, genau.
Das ja, stimmt. Oder auch noch länger, tatsächlich, das stimmt.
Wie ist das denn? Wie bist du auf die Idee gekommen, Technical Crewmember zu werden? Oder hat man dich dazu auserkoren? Oder wie kam das?
Das ist eine interessante Geschichte. Also ich bin bin ja tatsächlich durch meine Tätigkeit bei der Bundeswehr als Luftrettungsmeister in der Luftfahrt sowieso schon ein bisschen unterwegs. Aber auch vor meiner Tätigkeit als Luftrettungsmeister war ich in vielen verschiedenen Funktionen, auch bei der Bundeswehr. Vor meiner Hubschrauberverwendung war ich tatsächlich auf der Fläche. Und war da als Medical Crew Chief für die Patientenevakuierung oder Rückverlegung nach Deutschland mit dabei immer. Und Fliegerei war ja schon immer, also es hat natürlich, muss man ja auch sagen, ist schon ein geiles Level, ne? Also es ist, glaube ich, fast von vielen Notfallsanitätern oder Kollegen, die im Rettungsdienst sind, schon so ein bisschen, ja, ja, es ist schon eine schöne Sache. Ne? Wer will nicht in die Luftrettung?
Was
ja,
jetzt
und Fliegen gesehen hat ja. Ja. Also was wolltest du sagen?
Ich wollte nicht unterbrechen, aber was jetzt keiner gesehen hat, in dem Moment, wo du gesagt hast, Fliegen ist schon ein geiles Level, ging bei mir oder bei Tim und bei mir gleich so ein Bing, so ein Lächeln ins Gesicht rein. Weil es echt so ist, ja.
Ja, es ist natürlich, ne? Also das muss man schon sagen. Jetzt mal vom Medizinischen abgesehen, ist es natürlich immer wieder schön, wenn man vielleicht jetzt, wenn man mal den Blick dann zurückwirft, wenn man zurückfliegt, Patient abgegeben hat, man fliegt auf seine Station zurück und es ist vielleicht wirklich gerade vielleicht ein mega geiler Sonnenuntergang oder du hast eine geschlossene Wolkendecke, wo du so drüber fliegst und so. Da gibt's schon geile Momente, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und die können wir natürlich schon genießen und die sollten wir auch jedes Mal wieder genießen.
Ne? Das stimmt, ja.
Ja, also Luftrettung war schon immer ein Grundgedanke, dass ich da irgendwie auch auf den Hubschrauber will. Das hat sich dann tatsächlich 2014 das erste Mal für mich dienstlich die Chance gegeben, dass ich das nutzen konnte und war dann tatsächlich von 2014 an bis heute eigentlich ständig auf dem Hubschrauber. Wie bin ich zu den Johannitern gekommen? Ganz witzig, ich nenne es jetzt mal Kollege aus dem Klinikum Aschaffenburg, die haben natürlich irgendwann mitbekommen, dass ich halt bei der Bundeswehr fliege und haben dann irgendwann mal gefragt, sag mal, Heiko, hast du nicht Lust, auch bei den Johannitern mitzufliegen als Hems? Ja, habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch einen Anruf bekommen vom damaligen Geschäftsführer der Johanniter Luftrettung. Und der hat gefragt, hast du Lust? Ich so, ja klar. Ja, und dann habe ich tatsächlich 2018 nochmal die Ausbildung zum HEMS-TC gemacht. Die ging ja dann auch 2 Wochen. War jetzt für mich tatsächlich nicht ganz so komplex, weil ich eine entsprechende Ausbildung halt militärisch schon hatte. Ich bin bei der Bundeswehr halt als Luftrettungsmeister tätig. Und ja, ich sage jetzt mal, beim Luftrettungsmeister ist die Ausbildungshöhe etwas höher wie beim HEMS-TC, was rein die Hubschraubertechnik betrifft. Wir machen also denselben Grundlehrgang, den ihr als Piloten macht. Wir sind quasi 3 Monate an der Internationalen Hubschrauberschule in Bückeburg und begleiten quasi denselben Grundlehrgang, den ihr als Piloten letztendlich auch macht. Dann haben wir noch 3 Monate fliegerische Ausbildung mit einem entsprechenden Checkflug und ja, danach dürfen wir dann nochmal 3 Monate fliegen, bis wir dann sogenannte Mission Qualifying haben. Deswegen war jetzt die 2 Wochen, die wir dann bei der Unit der Luftrettung gemacht haben, beziehungsweise die grundlegend für den HEMS-TC gefordert sind, nicht ganz so schwierig, sage ich es jetzt mal.
Ja, gut. Luftrettungsmeister ist ja auch schon ein Titel, den muss man erstmal schaffen. Ne? Also Meister hört sich ja echt schon gut an. Und ich glaube, wenn wir diese Voraussetzungen in die freie Wirtschaft übersetzen wollen würden, würden wir entweder keinen mehr finden und oder das würde so teuer werden. Und der Aufwand, das ist natürlich extrem. Wobei man ja sagen muss, ne, bei Luftfahrtbegeisterten, wie wir das jetzt sind, ist das alles schön, das machen zu dürfen. Aber es ist ja trotzdem Aufwand, das alles aktiv zu halten. Also das alles wirklich auf Stand zu halten. Man muss jedes Jahr wieder was nachweisen. Man muss jedes Jahr auf Lehrgänge. Man muss jedes Jahr dies machen, das machen. Also es ist nicht so, dass ich einfach das, ich schreibe da eine Initiativbewerbung hin, dann ruft mich einer an, wie dich damals. Du hast noch nicht mal eine Bewerbung geschrieben, bist trotzdem angerufen worden und in Hubschrauber gesprungen. Aber da steckt halt schon eine ganze Menge mehr hinter. So. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Also man muss schon ein bisschen Enthusiasmus mitbringen und für die Sache brennen, weil ich glaube, ansonsten würde man sich irgendwann fragen, ja, jetzt echt dafür, dass ich irgendwie ein paar Einsätze im Hubschrauber sitze, muss ich da so viel lernen und so viel nachweisen jedes Jahr. Das ist ja nicht ohne.
Definitiv nicht. Also opfern musst du viel. Das ist einfach so. Aber das wird auch von dir gefordert, sage ich jetzt mal, ne, in Anführungszeichen, weil man halt, es ist halt nun mal was Besonderes. Es ist kein Job. Ich sag's jetzt, wie es ist, nicht kein Job für jedermann. Das ist einfach so. Auch wenn das vielleicht viele belächeln, aber es sind schon ein paar Herausforderungen, wie du ja gerade gesagt hast, die zu meistern sind. Unter anderem viel Fortbildung, viel Weiterbildung, die du betreiben musst. Du hast deine entsprechende Recurrencies, die du machen musst. Du musst deine Line-Checks machen, also deine Überprüfungsflüge, die du jedes Jahr machen musst. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ne? Aber man muss es halt mögen. Und ich glaube, die Kollegen, die jetzt aktuell, ich nenne es jetzt mal meine Kollegen als HEMS-TC, die das machen, die sind da auch Feuer und Flamme dafür. Weil sonst würde das, glaube ich, auch gar nicht funktionieren. Weil der Aufwand, wie du ja schon gesagt hast, ja, der ist nicht wenig. Ne?
Und ich finde, du merkst es auch. Du merkst es halt auch an den Leuten, wenn man zusammenarbeitet. Das ist halt irgendwo ein Schlagmensch. Klar sind wir alles Individuen und alle verschieden und jeder hat seine Eigenarten. Aber wir ticken alle so auf einer gleichen Wellenlänge, was das angeht. Und ich habe es ja auch gemerkt, als ich da meine erste Supervision mit Andreas hatte und danach später noch eine andere Supervision mit einem anderen Piloten. Man kommt dahin, es sind eigentlich wildfremde Leute, aber man spricht drei Sätze und es ist so, als kennt man sich schon viel länger. Also es ist viel einfacher, mit dieser Community irgendwie in Kontakt zu kommen und miteinander zu sprechen, weil wir irgendwie so alle das gleiche obergeordnete Ziel haben. Wir wollen mit dem Hubschrauber was Gutes tun. Und das ist einfach schön.
Ja, im Sinne der Sache. Ne? Ja. Das ist halt so. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also wie ich 2018 zu Leonida gekommen bin, schrecklich damals auch noch die Piloten ja der Firma HeliFlight. Also es ging relativ schnell. Ne? Man kommt da relativ schnell rein und die Leute stellen auch relativ schnell fest, ob du deinen Job beherrschst. Ne? Also das ist halt auch sowas. Ne? Ich meine, wenn du bei der Sache immer bleibst und dein Level auch entsprechend halten kannst, wirst du dann dieser Community auch anerkannt. Und das relativ schnell. Ja. Aber genauso schnell kannst du halt auch nach unten abbrechen, wenn es halt nicht klappt. Ne? Wenn im Sinne von, wenn du es schleifen lässt. Ne?
Man erwartet ja auch von uns eine ganze Menge. Ne? Also es ist ja, wir kommen mit einem Hubschrauber und dementsprechend wird auch viel erwartet von einem, auch dass du Leistung zeigst. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, diese Leistung zu zeigen, weil wenn du schon, wie du vorhin kurz mal erwähnt hattest, wenn kurz vor Feierabend dann doch noch was reinkommt, dass man sagt, okay, auf wie geht's? Ja, und nicht, ach ja, komm, wir gehen nach Hause und haben wir nicht gehört. Geht halt nicht, funktioniert halt nicht. Ne? Also man muss es doch dann schon mögen und dann dabei sein.
Ja, also Andreas, dir brauche ich es nicht sagen, beim Tim, du wächst ja gerade jetzt auch in diese Community Luftrettung rein, ja, und es ist tatsächlich so, ich vergleiche es immer mit dem Rettungsdienst, das ist da nicht anders da, wenn der Melder halt geht, dann ist es halt so, ne, da wird nicht gefragt, sondern der wird gemacht, ne? Dann springt man auf die Maschine, fliegt halt los, und macht seinen Job ganz einfach, ne, da ist halt nicht die Frage gestellt, jo, ich habe jetzt Feierabend oder ich warte mal noch 3 Minuten, da kommt vielleicht mal eine Ablösung. Zum einen will man ja selber auch fliegen, weil fliegen macht ja auch Spaß.
Ja. Ne?
Ja, das ist ja so. Ne? Und zum anderen, gerade wenn wir jetzt von Primäreinsätzen reden, liegt da auch jemand, der jetzt gerade unsere Hilfe braucht. Ne? Also oder entsprechend auch Kollegen vor Ort sind, die sagen, wir brauchen jetzt den Hubschrauber. Ne? Welche Art und Weise es dann auch immer ist, aber irgendjemand sagt, jetzt brauchen wir den Hubschrauber und meistens ist es ja so, der Hubschrauber wird ja dann gebraucht, wenn der Zeitfaktor eine Rolle spielt oder die Entfernung halt entsprechend. Ne? Und dann macht man das halt. Fertig.
Und manchmal ist man dann halt auch schon 12 Stunden im Dienst und dann verpasst man seine Ablöse um 1 Minute, weil dann halt doch der Melder sofort wieder geht, aber die Ablöse leider noch unten auf dem Parkplatz steht. Und ich weiß, dass oben schon wieder der Melder geht. Naja, und du rennst halt hoch. Wir laufen halt hoch zum Hubschrauber, ja?
Ja, gerannt wird nicht, ne? Ja, genau. Wer rennt, ne, weißt du ja, ne? Da kann man sich mehr verletzen, ne? Zügiges Gehen, nenn ich's mal.
Genau, und dann überspringen wir dabei immer drei Stufen, genau.
Ja, genau.
Ja. Wir haben einen Arzt dabei, oder dich.
Ja, genau. Ne? Ja.
Und was ist, du bist jetzt bei New Hanitan HemCC und bei der SRR, bei der Bundeswehr, bist du Luftrettungsmeister. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt da Unterschiede, gerade in der Ausbildung, dass das schon eine deutlich höhere Qualifikationsart ist, Luftrettungsmeister. Seid ihr da auch zu dritt? Seid ihr da zu viert, zu fünft im Hubschrauber? Darfst du sagen, wie die Unterschiede da so aussehen?
Ja, klar. Also grundlegend muss man ja sagen, wir fliegen als Rettungshubschrauber bei der Johannitern mit einem Piloten, dem HemCC und dem Notarzt. Im SRR-Dienst ist es tatsächlich so, dass wir immer mit zwei Piloten fliegen und dem Luftrettungsmeister, also auch zu dritt. Wir fliegen aber ohne die Notarztkomponente. Ja. Also wir haben keinen Notarzt an Bord. Mhm. Ja. Was sind die Unterschiede? Also ich sage jetzt mal grob, geht es darum, dass du als Luftrettungsmeister einmal natürlich als Windenoperator ausgebildet bist. Dann bist du ausgebildet an einem Handy-Ortungsverfahren, einem System, was wir im Hubschrauber haben, um Handys zu orten, um zum Beispiel vermisste Personen zu suchen.
Ach was.
Ja.
Ja, das ist wirklich hochinteressant. Ich kann das ganze Ding jetzt anders biegen, weil ist das der sogenannte IMSI-Catcher oder der Live-Seeker, den ihr verwendet?
Denn wir haben den Live-Seeker auf der Maschine, ja.
Perfekt, den haben wir auch ausprobiert mehrere Monate und versuchen den jetzt zu bekommen, weil es ist halt wirklich ein krasses Gerät, muss man sagen.
Ich will den auch haben.
Nein, Andreas, damit soll man Leute retten. Ja, da geht sich darum, Leute suchen. So zu finden, die man selber finden möchte.
Suchen. Ja.
Also das ist tatsächlich ein mega interessantes System. Und also wir arbeiten da ja auch noch dran. Es ist natürlich enorm, mit diesem System zu arbeiten. Und es ist halt auch mega interessant, was die Technik halt alles heute schon so kann. Ja, schon sehr beeindruckend. Also wir haben dieses Live-Seeker-System jetzt auch schon von Beginn an, aber erst seit ein paar Jahren jetzt tatsächlich auch die offizielle Genehmigung, weil natürlich auch die datenschutzrechtlichen Richtlinien da extrem hoch sind, was auch gut so ist, muss man ja auch sagen. Man kann ja da auch schon Unfug mittreiben und deswegen ist es auch ganz gut, dass da die Datenschutzrichtlinien entsprechend auch da herrschen. Ja. Ja, was haben wir noch? Wir haben tatsächlich einen extrem krassen Suchscheinwerfer, so einen High-Intensity-Suchscheinwerfer, also mega beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. So eine Maglight für große Kinder. Ja. Und natürlich dann auch noch unsere Suchkamera, was auch in unterschiedlichsten Bereichen suchen kann, Infrarot, maximal, glaube ich, bis zu 9 Kilometer, wo wir scharfe Bilder ranzoomen können. Das ist halt natürlich auch schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, und das sind die Dinge, die wir tatsächlich auch als Luftrettungsmeister unter anderem im Hubschrauber noch zusätzlich bedienen können müssen. Und natürlich das Einsprechverfahren nicht zu vergessen. Ich denke, dass du das von der Polizei ja auch kennst, weil es ja durchaus vorkommt, dass wir mit einem SAR-Hubschrauber eben halt, ich nenne es jetzt mal, in Areas reinfliegen, wo du als normaler Hubschrauber eben nicht mehr reingehst. Und da ist jedes Auge, was draußen ist, natürlich um ein Vielfaches mehr wert, um entsprechend die Abstände ja dann entsprechend auch einschätzen zu können. Ja. Und wir sind als Luftrettungsmeister halt auch, gerade wenn wir in Confined Areas reingehen, also in beengte Räume reingehen, muss der Pilot komplett dem Luftrettungsmeister da hinten halt vertrauen. Das heißt also, wir sprechen den Hubschrauber dann in dieses kleine Loch dann auch entsprechend rein und versuchen dem Hubschrauberführer eigentlich ständig, ich nenne es jetzt mal, ein Rundumbild vom Hubschrauber zu geben, ja, indem wir da entsprechende Einsprechverfahren anwenden.
Ja. Entschuldigung, wenn ich da jetzt so blöd reingrätsche, aber was ist ein Luftrettungsmeister?
Ja, also Luftrettungsmeister habe ich ja schon gesagt. Letztendlich ist es ähnlich. Es ist halt eine militärische Bezeichnung für den Notfallsanitäter in der Kabine. Also die Qualifikation ist der Not, du musst also mindestens Notfallsanitäter sein, das heißt mindestens, du musst Notfallsanitäter sein. Du bekommst eine, ich sag jetzt mal, eine Basisausbildung in Technik. Das ist, sind diese 3 Monate, dieser 3 Monate Lehrgang, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte oder eingangs erwähnt hatte, in Bückeburg. Da ist der Hauptanteil tatsächlich die Hubschraubertechnik, also vom Grundverfahren her, wieso fliegt ein Hubschrauber überhaupt und warum und wieso? Da ist sehr viel Luftfahrtrecht mit drinne. Da ist Meteorologie mit dabei. Und nach diesen 3 Monaten, da geht's dann eigentlich erst so in die fliegerische Ausbildung tatsächlich. Ja. Mhm. Also der Luftrettungsmeister ist schon, könnte man vergleichen mit dem HEMS-TC letztendlich, nur mit dem Portfolio noch ein bisschen mehr Technik zu haben. In der Regel halt auch diese Winden, also nicht in der Regel, sondern der Luftrettungsmeister ist natürlich auch ein Winden-Operator, wobei es natürlich jetzt auch in der zivilen Luftrettung Winden-Operator gibt. Hier bei der Polizei habt ihr ja mittlerweile, also mittlerweile habt ihr auch schon Hoist-Operator dabei und ja, Einsprecherfahren und so weiter, was ich bereits ja schon erwähnt habe. Ja. Kamerabediener, Lifeseeker-Bediener. Ja.
Ja. Da hast du ein schönes Stichwort geliefert. Du bist nämlich auch großer Windenoperator, ne?
Großer ist gut gesagt. Ich bin Windenoperator.
Sehr erfahrener.
Ja, es gibt mit Sicherheit noch erfahrenere wie mich, keine Frage. Ja, aber ich würde sagen, ich habe so eine gewisse Grundkenntnis ist da. Kleine Brötchen backen. Nee, ist tatsächlich so. Also man muss schon sagen, da gibt es, wenn ich jetzt allein bei uns schon schaue, da sind schon einige, die haben noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und die haben auch mit Sicherheit noch, bringen mit Sicherheit noch mehr Erfahrung mit. Ne? Wir müssen halt sagen, bei der Bundeswehr ist es halt so, wir im Rahmen des SAR-Dienstes, wir sind halt sehr, sehr viel, wir trainieren sehr, sehr viel und deshalb ist es schon so, dass wir eine gewisse Erfahrungswert einfach mitbringen. Training ist teuer. Der Tim hat es ja vorhin schon eingangs gesagt, ne? Also die Fliegerei ist einfach teuer. Und für ein ziviles Unternehmen ist natürlich so ein Windentraining, mal schnell 2 Stunden machen, kostet halt einfach was.
Mhm. Ja.
Es wird quasi, ich möchte es nicht schlecht reden, aber es wird halt vom Training her die Minimaß erfüllt. Vielleicht das andere oder andere eine mehr auch drüber. Aber beim Bund läuft das halt ein bisschen anders. Ne? Train as you fight, sage ich da nur. Und es ist tatsächlich auch so, ne, dass wir, also keine Ahnung, ich in der Woche vielleicht 30 Winden-Trainings, ne? Also 30 Cycles, die ich in der Woche, wenn ich eine normale Dienstwoche habe. Wenn man das jetzt spiegelt vielleicht auf Kollegen aus dem zivilen Bereich, die machen das vielleicht in 2 oder in 3 Wochen, diese Anzahl halt einfach. Ne? Mhm. Dafür, ja, aber dafür, man muss natürlich auch jetzt einen Unterschied machen, wenn ich natürlich vom Bereich jetzt irgendwo im Gebirge rede, ne, also unten in den Alpen oder so, da sind mit Sicherheit auch 100%ig Leute, die eine mega krasse Erfahrung haben. Allein, weil sie relativ, nehmen wir mal die Skigebiete, da kommt es ja durchaus häufig vor, dass eine Windenrettung gemacht wird. Ne? Also wenn ich jetzt nur an den Christoph Murnau denke, ne, der ist da unten in einem Einsatzgebiet, glaube ich, keine Ahnung, das machen die auch. Ja, das sind Profis, ist so. Ja, das muss man anerkennen.
Ja, wenn du nicht anders an den Patienten kommst, ne, wenn du nirgendwo landen kannst, dann bleibt ja nichts anderes übrig und dann ist die Winde ein probates Mittel. Und wie du schon gesagt hast, die Bundeswehr macht das schon sehr, sehr lange. Die hat das noch einmotorisch gemacht mit der Bell. Also richtig badass, sage ich mal. Also Respekt. Und seit dem traurigen Hochwasser im Ahrtal hat sich windenrettungstechnisch einiges getan in der Fliegerei. Sowohl in der zivilen Rettungsfliegerei als auch bei der Polizei wird da ganz schön nachgerüstet. Und ja, es ist, wie du gesagt hast, die Mindestcycles, die man da pro Jahr fliegen muss, um current zu bleiben, die sind aber auch gar nicht so ohne. Also ich glaube, da hat die EASA schon relativ hoch ins Regal gegriffen, um überhaupt ja eine Mindestqualifikation jedes Jahr nachweisen zu müssen. Ich glaube, wenn man da wirtschaftlicher gedacht hätte, hätte man da deutlich weniger genommen. Da hat man, glaube ich, schon gut an die Flugsicherheit gedacht. Umgenommen davon ist mehr natürlich immer besser, aber es geht dann irgendwann ans Portemonnaie.
Ja, definitiv. Ne? Ich denke halt, du musst ja erstmal auch jemand finden, der dir es dann bezahlt. Ne? Wenn du eine, also ich sage jetzt mal, als Bundesbehörde ist es ein bisschen, ist es einfacher, sage ich jetzt mal grundlegend. Wenn ich aber als ziviles Luftfahrtunternehmen da mein eigenes Geld erstmal reinstecken muss, um eine gewisse Grundqualität herzustellen, ist das schon ein Batzen Geld. Also das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Umso mehr bin ich ja auch froh, dass die Ioniter Luftrettung sich dem angenommen hat und hat gesagt, wir wollen das. Und wir sind da noch in den Anfängen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich sage mal, wir haben jetzt zwei fertig ausgebildete Luftrettungsmeister hätte ich schon gesagt, Hoist Operator. Und die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Also natürlich noch in den Anfängen. Die fliegen sich jetzt frei, sage ich jetzt mal. Ne? Müssen sich die Nase ein bisschen abstoßen, in Anführungszeichen. Aber grundlegend können die ihren Job. Die Grundfähigkeiten sind auf jeden Fall da. Und jetzt müssen sie halt einfach trainieren. Und das ist das A und O. Gerade bei der Windenrettung gilt genauso für die Piloten, wie es für den Hoist Operator halt auch gilt. Ne? Und gerade wenn man jetzt hingeht und hat jedes Mal verschiedene Piloten, verschiedene Häuser dabei. Wenn du dann irgendwann mal so weit bist, dass du ein eingespieltes Team hast, also ein festes Team, wo du sagst, die beiden machen das, ist natürlich wesentlich einfacher, wie wenn du ein Karussell hast von, keine Ahnung, 40 Leuten und jedes Mal hast du einen anderen Piloten, jedes Mal hast du einen anderen Häuser dabei. Also bei der Häuserei ist das Team enorm wichtig, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Tim, fliegst du auch schon? Hast du schon Winde gemacht, oder?
Nee, ich habe mich erfolgreich gedrückt bis jetzt. Nee, das hat bei mir aber auch einfach den Hintergrund, ich sehe irgendwo eine Konkurrenz zwischen Außenlast und Winde. Und ich lebe offen aus, dass ich das gerne trennen würde, dass Leute, die Außenlast fliegen, keine Winde fliegen und Leute, die Winde fliegen, keine Außenlast fliegen. Das ist natürlich schwierig, weil im Endeffekt soll irgendwie jeder alles können, damit man von jedem Piloten das Beste hat. Und wenn man ihn dann braucht, auch einsetzen kann. Aber ich finde halt, dass die Notverfahren so unterschiedlich sind, weil meine Reaktion, wenn irgendwas richtig schief läuft beim Feuerlöschen mit dem Bambi Bucket, dann schmeiße ich das Ding halt weg. Und das ist beim Winschen so wirklich das allerletzte, bevor ich den Hubschrauber in den Boden ramme, mache ich das, weil da hängen halt Leute dran.
Tatsächlich, und, ja.
Ja. Und das sind halt für mich, wenn ich im Jahr 40 Bambi-Einsätze fliege und das Ding dabei zweimal weggeworfen habe, weil es blöd lief. Und dann fliege ich irgendwann einen Windeneinsatz und bin in meinem Loop und da läuft was schief und ich drücke aus Reflex auf Hook-Cut oder was
weiß ich. Ja, das wird so schnell nicht funktionieren. Das ist ja das Gute.
Ja, du. Also es funktioniert alles irgendwie. Nee, aber deswegen. Ich verstehe, dass man alles machen können sollte, aber ich bin da irgendwo bei einer Trennung.
Aber es ist auch tatsächlich so, dass das natürlich schon eine andere Fliegerei halt ist. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Man muss es schon unterscheiden. Also die Piloten bei der Bundeswehr machen tatsächlich ja beides. Also sie fliegen Außenlast als auch die Hoist. Das funktioniert gut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, klar, finde ich, aber ich finde auch die Einschätzung, die du dir ja selber, dich selbst reflektierst jetzt und sagst, ja, könnte tricky werden, finde ich gar nicht schlecht. Also, ne, dass man schon auch sagt, okay, pass mal auf, das ist gar nicht so ohne. Jetzt ist es natürlich auch nicht so einfach, das Seil zu kappen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, so einfach wie jetzt Außenlast wegwerfen, ist es dann zum Glück auch nicht. Ne. Also, du musst schon aktiv mehr machen. Ne? Und spätestens, wenn du dann einmal überlegst, was hat er jetzt gesagt, soll ich das jetzt wirklich tun? Aber da musst du dich ja auch tatsächlich dann blind halt auf deinen Häuser halt verlassen. Ne? Also wenn er dann tatsächlich den Ausruf macht, cut, 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 dann ja, nicht drüber nachdenken. Also ich musste es zum Glück noch nicht tun. Ja. Bisher haben wir immer, wenn mal was war, eine Lösung gefunden. Es anders zu lösen.
Ja. Und wenn nur der Haken wieder hochkam.
ja, gut. Ich meine, das ist ja auch. Nein, die können sich ja auch aushängen unten. Das funktioniert ja auch. Ne? Also zum Glück noch nicht. Also diese Ausnahmesituation war tatsächlich nicht erforderlich bisher. Bin ich auch ganz froh drum. Ich kenne auch aktuell keinen, der tatsächlich mal Personen abgesprengt hat. Also. Oh. Privat zumindest nicht und auch dienstlich in meinem Umfeld wüsste ich jetzt keinen, der das tatsächlich mal gemacht hat.
Ich glaube, beim Medikopter kam es mal vor.
Ah, 1-1, was war es? 1-1-7, oder?
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, aber keine Ahnung. Ja. Heiko, wenn du einfach mal so denkst, so ein toller Tag, wie sieht der aus in deinem Leben? Aber jetzt nicht privat, sondern ich meine, wenn du Technical Crewman beim Einsatz bist. Wo du sagst, so, das ist für mich die Mischung. Es ist viel los, es ist gar nichts los, eine Mischung aus Primär oder nur Sekundär oder Winde, ja, nein, keine Ahnung. Wie sieht dein Tag aus, wo du sagst, ach, so mag ich es eigentlich. Das ist eigentlich so, das gibt es da so ein, ja, so ein Schema oder sagst du, nee, Hauptsache immer abwechselnd?
Also, mein Andreas, du kennst mich jetzt auch so ein paar Tage. Ich bin schon so ein bisschen ein Freak. Und ich genieße es einfach, wenn ich sag jetzt mal, gefordert werde. Also im Sinne von, du musst viel organisieren, du musst vielleicht auch an der Einsatzstelle nochmal was basteln, was außer der Norm ist und trotzdem funktioniert. Also so gewisse Herausforderungen einfach. Und also der normale Alltag ist für mich, ja,
ne? Es ist halt, du bist so mein Mann, Heiko. Jawohl, wir lassen es hingehen.
Nein, es ist tatsächlich so. Also ich meine, es gibt natürlich auch Tage, wo ich sage, boah, ne, heute, wenn wir heute mal nichts fliegen, ist auch schön. Aber ich liebe schon irgendwie immer diese Herausforderung in dem Job halt. Gerade eben, wenn es halt nicht zu 100% rund läuft. Und ich bin fast eigentlich mittlerweile bekannt dafür, dass bei mir meistens immer irgendwas ist. Ja. Der Daniel sagt ja auch schon immer wieder, oh, Heiko kommt wieder her, heute ruft er mich bestimmt wieder an. Nee, also es ist halt, ich liebe das einfach, wenn du selber organisieren musst, selber drangehen musst und ich sag jetzt mal, eine Strategie entwickeln musst. Ne? Das ist eigentlich ganz cool. Und natürlich ist, ich sag jetzt mal, liebe ich tatsächlich das Primärgeschäft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja als exterminierter Krankenpfleger mal angefangen und habe dann irgendwann gemerkt, dass die Pflege tatsächlich nicht so mein Ding ist, sondern ich sage jetzt mal, die Akutversorgung vom Patienten, dass mir das halt eher liegt, den Patienten jetzt in der Akutsituation zu helfen und ihn dann tatsächlich abzugeben. Es gibt natürlich auch Patienten, wo ich dann ab und zu mal nachfrage, weil es halt einfach, weil ich selber wissen will, ne, was ist da hinten bei rausgekommen, was wir da gemacht haben. Aber eigentlich der perfekte Tag, ja. Der perfekte Tag sind 5-6 Einsätze. Primäreinsätze. Ne? Es gibt aber auch so schöne Tage, wie die Kreischerflüge. Ja. wo du morgens um 9 dein Alarmfax bekommst, ne? Und dann kannst du das vernünftig aufbauen, in Ruhe planen und fliegst dann, holst den Patienten ab, fliegst den nach Kreischer, kommst wieder zurück und dann keine Ahnung, wenn du morgens um 9:30 losfliegst und kommst abends um 5 dann zurück, weißt du halt auch, was du getan hast. Ne?
Ja. Oder wenn wir bis zwischen 9 und 2, also 9 und 14 Uhr noch 3 Primäre machen und dann kommt, ihr müsst mal schnell nach Kreischer.
Ja. Nee, also so den, ich kann das nicht zu 100% sagen, was ist der perfekte Tag. Ich liebe es einfach, die Abwechslung, tatsächlich. Ja. Actionreich, auch wenn ich manchmal dann so mecker, boah, aber ich liebe das einfach. Ich nenne es jetzt mal den gesunden Stress zu haben. Mhm. Also dieses ganze Tag rumgammeln, da werde ich irgendwann nervös. Ne? Da werde ich untriebig. Dann suche ich mir halt Arbeit. Meistens finde ich dann auch was, aber ja, also ich brauche einfach, das abwechslungsreiche Action, fertig, ist so.
Ja. Verstehe.
So würde ich es jetzt mal beschreiben.
Noch was anderes, wir haben jetzt viel über die Luftrettung gesprochen, aber wir haben auch gesagt, Search and Rescue, da kommst du eigentlich her. Und Search and Rescue, wir haben ja auch viele Flieger, die uns zuhören. Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema, wovon man immer wieder was hört. Ihr werdet ja auch alarmiert, wenn ein Flieger verschwunden ist, wenn man nicht weiß, wo ist er denn jetzt und man findet ihn nicht. Da müsst ihr ja raus. Und wie läuft das? Also wir wissen ja nur, dass eine halbe Stunde nach der Landung muss ich quasi mich spätestens gemeldet haben. Ansonsten läuft die ganze Maschinerie los. Wie trifft euch diese Maschinerie? Was bekommt ihr für Informationen und wie handelt ihr dann?
Also läuft natürlich viele Bereiche noch vorab, bevor wir überhaupt ins Boot kommen. Also das ACC in Münster, also das Rescue Coordination Center in Münster, dort laufen ja die ganzen Alarme entsprechend auf. Die filtern das natürlich schon entsprechend vorher. Gibt verschiedene Verfahren, die da vorher noch geprüft werden. Und dann, wenn das dann tatsächlich irgendwann die Entscheidung durch das Center getroffen wird, dass jetzt ein Luftfahrzeug losgehen muss und aktiv suchen muss, werden wir dann entsprechend halt alarmiert, werden in Kenntnis gesetzt, also welches Luftfahrzeug wird überhaupt gesucht, wo ist es zuletzt geortet worden, seit wann ist es weg, welche Flugroute war es, die Luftfahrzeugkennung, Farbe und so weiter, wie viele Personen im Luftfahrzeug waren. Diese ganzen Informationen bekommen wir direkt und dann geht's ab in die Maschine und dann geht's erstmal, ich sage jetzt mal tendenziell, zu dem Ort, wo das Luftfahrzeug zuletzt geortet worden ist, wo man es eventuell vermutet, vielleicht ist es auch vorher schon irgendwo gesehen worden. Ja, und da bauen wir dann halt letztendlich unsere Suche dann letztendlich dann auf. Ne? Es gibt verschiedene Suchverfahren, die wir dann durchführen, ob das jetzt tatsächlich die normale Peilung einfach ist, im Sinne von, wenn der Notsender noch aktiv ist, können wir den Notsender natürlich peilen und können da direkt hinfliegen. Falls der dann eben nicht mehr vor Ort ist, gibt es dann verschiedene Suchverfahren, die wir dann anwenden, im Einsatzgebiet dann direkt. Ne?
Ja. Wie oft kommt das vor?
Also das ist tatsächlich mittlerweile nicht mehr ganz so viel, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Erstmal sind Luftfahrzeuge heute viel, viel stabiler geworden. Ja, tatsächlich sind viele, viele ELTs, also diese Such, die Teiler, die tatsächlich einlaufen, die aber schon im Coordination Center entsprechend schon vorher gefiltert werden, im Sinne von, man kann eruieren, keine Ahnung, vielleicht irgendwo in der Luftfahrzeugtechnik liegt da, ist aus Versehen ausgelöst worden. Ja, solche Dinge kann man schon vorher klären. Was natürlich in letzter Zeit wieder öfters vorkommt, sind halt sehr viele Segelflieger, die dann vermisst werden. Und dann kann schon sein, dass wir dann halt auch mal rausfliegen und entsprechend suchen. Ja, und sich dann aber rausstellt, oh, der hat eine Sicherheitslandung gemacht oder ah, der ist an einem ganz anderen Flugplatz, wie er eigentlich gemeldet hat. In der Zivilluftfahrt ist es halt so, dass nicht jeder verpflichtet ist, einen Flugauftrag abzugeben. Ne? Das ist zum Beispiel bei uns halt komplett anders. Bei uns fliegt keiner ohne einen Flugauftrag. Also es weiß jeder, wohin wir eigentlich fliegen. Und in der Zivilluftfahrt, wenn wir jetzt, nehmen wir mal klassisch unseren Rettungshubschrauber, geht das ja auch gar nicht. Ja. Und dann kommt es halt schon mal vor, dass wir dann rausgejagt werden und sich dann irgendwie rausstellt, oh, der steht da an einem, keine Ahnung, so einem kleinen Segelflugplatz, wo auch kein anderer ist, außer er. Und dann winken wir halt mal freundlich und fliegen halt wieder zurück, ja, geben halt eine Lagemeldung an unsere Leitstelle und das Thema ist dann für uns halt relativ schnell erledigt. Ja. Ich sage jetzt mal so im Schnitt, ja.
Achso, kommt da eine Rechnung?
Nee. Also wenn, wüsste ich es gar nicht, kann ich ganz,
ach so, okay,
keine ja. Ahnung. Ja, also es ist nicht so, dass ich wie jetzt als Hems TC quasi einen Transportschein bekomme und den dann an unsere Abrechnungsstelle schicke. Ja, also ob es da wirklich eine Abrechnung gibt, kann ich, wüsste ich jetzt nicht, kann ich mir eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
Nicht schlimm, ja. Das war nochmal interessant jetzt so
gefragt. Ja, ja, nee, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Ne? Ja, häufig, ich keine Ahnung, ich kann da nicht mal eine Zahl nennen, so viel ist es halt nicht mehr. Ne? Zum einen muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, die Bodenrettung hat sich komplett verändert, die Luftrettung hat sich komplett verändert, so dass eigentlich in Deutschland ein Luftfahrzeug, was, ich nenne es jetzt mal, eine Notlandung macht oder abstürzt, tatsächlich ungesehen passiert, das ist, glaube ich, da ist die Anzahl so gering. Ist ja auch gut so, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Also wenn man mal in den 50er, 60er Jahren geht, ne, da war ja die Luftfahrt mehr oder weniger nur militärisch. Ne? Da gab es ja ganz, ganz wenige zivile Luftfahrt. Und die Bundeswehr hat überwiegend ja die Rettung gemacht, die Luftrettung. Da war das natürlich wesentlich häufiger wie heute. Das ist und ist ja auch gut so. Ne? Dennoch ist es halt ein Hoheitsauftrag, den wir als Bundesrepublik Deutschland nun mal durchführen müssen und deswegen wird es das auch weiterhin geben. Ne? Ob es dann immer noch so ist, wie es jetzt ist, mit einem Hubschrauber, keine Ahnung. Ne? Da sind ja auch Entwicklungen, die ja wahnsinnig sind. Ne? Wenn man jetzt mal die zivile Seite sieht, mit Drohnenfliegereien, Arzt mit einer Drohne irgendwo hinfliegen. Naja.
Viel im Gange. Aber ich meine, ihr habt ja gerade auch, ich sag mal kürzlich, ist ja jetzt auch nur wenige Jahre her, auch einen krassen Schritt gemacht, was die Rettungshubschrauber, die SAR-Hubschrauber angeht. Dass ihr von der Huey, von der Bo runtergegangen seid, von der Bo ja schon länger, aber dann final auch von der Huey und die 145 fliegt. Happy oder nicht happy?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Hatte, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand da einen Spruch sehr schön von einem ehemaligen Vorgesetzten von mir. Der hat es mal verglichen, wie wenn du, also Oldtimer fährt man ganz gerne, aber wenn du immer Oldtimer fährst, ne, dann ist das nichts mehr Besonderes. Ne? Und so ist für mich jetzt aktuell auch tatsächlich, also ich liebe dieses neue System und ich glaube, da spreche ich auch bei vielen Piloten, die das ähnlich sehen. Es ist halt die neueste Technik, es ist mega interessant, es ist herausfordernd auf jeden Fall. Aber es ist halt immer wieder mal schön, wenn man sonntags quasi den Oldtimer auspackt, ne? Und kann dann nochmal so Oldschool fliegen und so sehe ich das tatsächlich halt auch. Ne? Also ich bin schon froh, dass wir ein neues System fliegen. Tatsächlich. Aber es wäre auch manchmal immer wieder schön, nochmal mit der Yui zu fliegen. Ja. War schon ein schöner Hubschrauber. Ja. Oder ist noch ein schöner Hubschrauber. Muss man ganz ehrlich sagen.
Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das ist halt, ne, es erleichtert dir jetzt die tägliche Arbeit um ein Vielfaches und aber das Gefühl ist halt ein anderes.
Definitiv.
Und der Platz also, auch wahrscheinlich.
Ja. Ja, jetzt stehen wir draußen auf der Kufe, ne, bei der Yui, haben wir auf den Knien gerutscht und haben halt, weil wir ja eine Innenrettungswinde, ne, und jetzt haben wir eine Außenrettungswinde, ist halt schon ein Unterschied, ne, und die Seillänge, ne. Bei der Yui waren es 45, jetzt sind es 90, ne, ist schon was anderes halt einfach, ne.
Was durftest du an die Yui dranhängen, an der Winde außen?
Boah, das ist eine gute Frage, das war ja eine AEG-Rettungswinde. Ich kann
war das mehr oder weniger sagen, als jetzt?
Nee, das ist, hat sich ungefähr die Waage gehalten. Also,
okay, nee, dann ist ja egal. Alles klar.
Das könnte ich jetzt spontan gar nicht sagen. Müsste jetzt meine alte Vorschrift rausziehen und mal nachgucken.
Nee, so wichtig ist es nicht. Ich wollte nur wissen, war da jetzt so ein eklatanter Unterschied, dass es jetzt neu mehr oder weniger ist? Und weißt du so, aber.
Nee, das, also vom Gewicht her ist das kein großer Unterschied mehr gewesen. Ja. Tatsächlich eigentlich nur die Seillänge, die es jetzt ausmacht.
Ja, 90 Meter ist schon.
Ja, auch ist immer wieder beeindruckend, wenn wir das sogenannte Cable Conditioning, also das Seilrecken, wenn wir das ja machen, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast in Reichelsheim, also wenn der Hubschrauber in 300 Fuß steht und du dann auf der Kufe draußen stehst, ne, und da runter guckst, da sind auch so knapp 100 Meter, ne, ein bisschen sogar drüber dann, weil meistens ja das Seil 91 Meter hat. Dann sind noch ein, zwei Wicklungen mehr drauf. In der Regel hast du so 93 Meter, die du dann draußen hast. Und dann stehst du da in 100 Metern Höhe und guckst dann da runter und denkst dir, ja, manche springen hier raus.
Oh, ich find's cool. Ich würde ja gerne mal dranhängen, aber ich darf ja nicht. Wahnsinn. Also eigentlich ein super, super interessanter Job, den du hast. Ja, es wird nicht langweilig, es ist super abwechslungsreich, auch weil du diese zwei Plattformen hast, ja, die irgendwo gleich sind, aber doch wieder total unterschiedlich, wie bei Tim auch. Sehr spannend.
Ja, ja. Macht auch mega viel Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, jetzt mal vom Medizinischen, dadurch, dass wir ja als HEMS-TC ja beide Seiten bestücken müssen, haben wir auch doppelte Fortbildung. Ne? Also du hast ja deine medizinische Fortbildung, die du bringen musst, und dann kommt natürlich die ganze technische Geschichte noch dazu, die ganzen Sachen von HEMS-TC, und wenn man jetzt dann noch die Heust-Geschichten dazu nimmt, ist es ja auch nochmal ein Portfolio, was du wo du dich dann ständig ja in Übung halten musst. Ja. Alles schon. Ja. Ja. Mhm. Aber wenn man das machen will, dann macht man es ja auch gerne. Ja.
Mhm. Und wollen es viele oder habt ihr Nachwuchsprobleme?
Also ich sage jetzt mal so, die Bundeswehr macht ja keine klassische Werbung für den Luftrettungsmeister. Jetzt wenn man mal nüchtern betrachtet, wann kommst du in die Luftrettung rein? Wenn du jemanden kennst. Ja, ob das jetzt bei den Johannitern ist oder jetzt auch bei der Bundeswehr. Also ich habe mal was gehört von etwa 40 Bewerber auf einen Dienstposten. Ja.
Oh, das ist aber schon sehr, sehr gut.
Und ich gehe mal davon aus, dass es dann immer noch nicht viele wissen. Bei den Johannitern weiß ich es jetzt nicht, aber wir haben ja jetzt auch einige Mal schon Bewerber ausgeschrieben, aber ich kann mir gut vorstellen, da waren entsprechend die Bewerberanzahlen halt auch extrem hoch, ne? Weil es halt ein sehr begehrter Job ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Es ist halt auch was Besonderes, in der Luft zu sein, die Luftrettung zu machen. Ob das jetzt beim ADAC ist, ob das bei der DRF ist, bei der Bundespolizei, die ja auch verschiedenen Hubschraubern noch fliegt oder jetzt entsprechend auch bei uns bei der Unit Luftrettung. Es ist einfach was Besonderes. Und das ist ja auch das Schöne, dass, ich sage jetzt mal, ich mutmaße, dass wir die nächsten Jahren immer noch keine Nachwuchsprobleme haben werden. Ne? Mhm. Und das Schöne ist, wir können uns die Leute, die wir haben möchten, die, ich sage jetzt mal, unseren Vorgaben auch erfüllen und ins Team passen, die können wir uns halt schon raussuchen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Wenn man, wenn man ja guckt, gerade CRM, ne, Crew Resource Management, erhält ja, also in der Luftfahrt schon lange bekannt, ja, in der Medizin immer mehr und in vielen anderen Arbeitsbereichen erhält es auch immer mehr Einzug, weil man halt einfach gesehen hat, wie wichtig eigentlich das Team ist, das miteinander arbeitet. Mhm. Ne? Ob das jetzt die Dreierkonstellation, eine Viererkonstellation ist, ist völlig wurscht. Das Team muss funktionieren. Ja? Mhm. Und wie du ja vorhin auch schon eingangs gesagt hast, wenn du in dieser Community mal drinne bist, leben die Leute das auch. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste eigentlich. Ne? Das Miteinander. Ja? Und das klar voraus. Schon gesagt. Ja? Auch klare Ansagen machen. Ne? Auch wenn die manchmal, ja, es ist so, da bin ich leider auch ein bisschen militärisch, das ist klar, aber das ist halt enorm wichtig, wenn was ja irgendwie nicht koscher ist oder irgendwas nicht so läuft, wie es normale laufen sollte, dann muss man das klar ansprechen, auch wenn das vielleicht unangenehm ist. Ne? Aber das Ergebnis ist dann halt wichtig und das funktioniert nur, wenn alle auf demselben Stand sind. Und das ist in der Luftfahrt enorm wichtig.
Ne? Ja. Stimme ich dir voll und ganz zu, ja. Da muss man manchmal seine Eitelkeit auch beiseite stellen und da muss man auch mal klare Ansagen verteilen und das muss dann nicht unbedingt jeder persönlich nehmen in dem Moment. Man kann trotzdem weiter befreundet sein, auch wenn man mal eine klare Ansage von jemandem kriegt. Das kann man danach dann klären und dann ist auch wieder gut. Also, ja. Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz, sagt man beim Fußball, ne?
Ja.
Das sind doch zum Abschluss ein paar schöne Worte, oder? Fand ich doch.
Ja.
Sehr schön. Heiko, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Wirklich sehr, sehr lieb von dir. Sehr interessantes Thema, Technical Crew Member. Haben wir auch immer wieder viele Anfragen zu. Also von daher, für wen das Thema interessant ist, der kann sich bei der Bundeswehr dafür bewerben. Ich weiß gar nicht, was muss man dann machen, um das werden zu können? Kann man da direkt einsteigen als Technical Crew Member oder musst du erst, wie geht's da?
Also direkt bewerben kannst du dich nicht. Das findet schon, ich nenne es jetzt mal ein kleines Auswahlverfahren statt, aber das dauert auch seine Zeit. Und es muss auch plätzefrei sein. Es gibt von uns nicht mehr allzu viele. Ne? Also in 50er, 60er Jahren, keine Ahnung, hatten wir, glaube ich, 60, 70 Hubschrauberstandorte, also SAR-Standorte, Entschuldigung, das SAR-Standort. Heute haben wir noch 3 Kommandos. Ne? Ja, und das Wahnsinn. Sind jeweils 8 Luftrettungsmeister, das heißt also, wir haben 24 Luftrettungsmeister in der Bundeswehr. Plus einen als Oberstandardisierer, ne? Also 25. Also ja.
Du bist sozusagen eine Rarität.
Gibt es eine Luftrettungsmeisterin?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr
haben
gut.
wir auch.
Sehr gut.
Super, und nicht nur eine.
Sehr schön. Das freut mich.
Ja.
Und bei den Johannitern ist ja so, da kann man sich für bewerben. Manchmal wird ja diese Stelle ausgeschrieben, wenn denn mal wieder welche frei sind. Da gibt es auch ein Bewerbungsverfahren. Ich glaube, das letzte ist jetzt gerade durch. Also auch da gibt es die Möglichkeit. Aber man muss natürlich sowohl bei euch als bei uns die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die sind sehr wichtig.
Ja.
Cool. Tim, möchtest du diesen Podcast schließen für heute? Den 51. sozusagen.
Soll ich ihn schließen? Den 51. Podcast. Wir sind schon auf dem Weg zu 100. Genau, wir haben die Hälfte schon überschritten. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, es bleibt mir nicht viel mehr als Danke zu sagen. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Heiko, vor allem als Gast. Hat mich sehr gefreut. War sehr aufschlussreich, was du da zu erzählen hast. Auch ein sehr intensives Luftfahrtleben, was du da führst. Respekt davor. Irgendwie haben wir alle kaum noch Privatleben bei dem, was wir alles da mit dem Hubschrauber veranstalten. Aber es macht halt auch einfach Spaß. Also ich danke euch beiden. Ich danke euch da draußen, dass ihr so fleißig zuhört. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, macht's gut.
Ciao.
Ciao, ihr zwei. Macht's gut.